Guten Morgen miteinander. Unsere Gedanken gehen weit weg, weit zurück nach Jerusalem. Dort war David König. Es ist ihm gut gegangen. So gut wie noch nie. Aber es war ein langer Weg. Er hat angefangen bei den Schafen als Hirt beim Vater. Dann war die ganze Geschichte mit dem Krieg da gegen die Philister, mit dem Goliath, mit dem Sieg von David über den Goliath. Das hat ihn ein bisschen bekannt gemacht. Dann ist er mal an den Königshof gekommen und dann aber doch wieder auf der Flucht gewesen. Jahrelang ist es drunter und drüber gegangen in seinem Leben. Manchmal in der Wüste, dann wieder beim Königshof und so weiter. Dann war er Anführer von einer wilden Bande. Und jetzt hat Gott all seine Feinde besiegt. Und er geniesst. Er hat einen Palast, er ist König. Super. Er lässt es sich gut gehen. Und da lesen wir Folgendes. Ich lese aus dem 2. Samuelbuch, Kapitel 11. Zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Raba. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe. Er ging auf dem Dach des Palastes umher. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Bathseba, die Tochter des Eliam, die Frau des Hethiters Uriah. Da ließ David sie holen. Und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Als Bathseba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen. David hat sie absolut vertuschen. Er hat sich überlegt, wie kann ich das? Hat der Mann sofort Uriah von der Front zurückgeholt und ihn heimgeschickt zu seiner Frau, dass dann scheine, dass das Kind natürlich ja von ihm wäre, denn er sei ja dort auf dem Urlaub gewesen. Und dann hat er gesagt, mache ich nicht mit, wenn mein Chef und meine Kollegen auf dem Feld übernachten, gehe ich nicht zu meiner Frau und hat auch draußen übernachtet. Pech. David hat sich überlegt, ja, dann mache ich es halt anders. Er hat ihn eingeladen zu einem Fest und hat ihn abgefüllt. Und als er besoffen war, hat er gesagt, so, jetzt geh zu deiner Frau. Er hat gesagt, mache ich nicht, wenn die anderen draußen schlafen, schlafe ich auch draußen. Plan B. Dann hat er gesagt, okay, ich sage dem General, er soll beim nächsten Angriff den Uriah, den Mann, dort vorderste Reihe stellen, wenn die Feinde kommen, den Befehl geben, dass er sich zurückziehen und dass er allein dort in die Hände der Feinde fällt und das ihn umbringt. Er hat es gesagt und sie haben es gemacht und es ist passiert. Uriah ist umgekommen und die Bathseba ist seine Frau geworden. So weit, so gut für den David. Hat er gemeint, aber nicht für Gott. Gott hat den Prophet Nathan zu einem geschickt. Wir lesen weiter im Kapitel 12, ab Vers 9. Warum hast du das Wort des Herrn missachtet und so etwas Schreckliches getan? Denn du hast den Hethiter Uriah durch die Ammoniter ermorden lassen und seine Frau gestohlen. Von jetzt an wird das Schwert eine ständige Bedrohung für deine Familie sein, denn du hast mich missachtet, indem du die Frau des Hethiters Uriah zu deiner gemacht hast. Und weiter spricht der Herr, ich werde deine eigene Familie gegen dich aufbringen, ich werde deine Frauen einem anderen Mann geben und er wird vor aller Augen mit ihnen schlafen. Du hast es im Geheimen getan. Ich werde es dir öffentlich vor den Augen ganz Israels antun. Und so ist es auch gekommen. Ganz schlimm, was nachher passiert ist in dem Königshaus. Vergewaltigung unter den Geschwistern, Mord unter den Geschwistern. Der David muss selber flüchten vor seinem Sohn, wird verflucht und so weiter. Es ist total abwärts gegangen. Wo vorher die Bibel selber sagt, der David war ein Mann nach dem Herz von Gott. Nur noch schlecht. Wir können uns fragen, wann war denn der Bruch im Leben von David? Wo es nicht mehr aufwärts, sondern abwärts gegangen ist. Wir müssen uns überlegen, für was hat Gott David bestimmt? Was war sein Auftrag? Wo hat David hingehört? Der David gehört ab Front. Der David gehört in Kampf, in Einsatz für Gott. Und nicht zum Sonnenbädeln auf dem Palast. Der David ist zur Ruhe gekommen, hat sich eingerichtet, hat sich bequem gemacht. Einfach super, so schön ein bisschen auf dem Palast, ein bisschen geniessen, König sein. Und das war der Anfang. Der Anfang vom Ende. Mit dem hat die Sünde angefangen, mit dem hat der ganze Abstieg angefangen. Man findet heute auch die einen und anderen Christen in der Krise. Natürlich kann das verschiedene Gründe haben, aber vielleicht ist es auch das. Christen sind nicht mehr am Platz, wo Gott für sie vorgesehen hat. Nicht mehr im Dienst, den er für sie hat. Sie haben sich bequem gemacht, haben sich gut eingerichtet, sind im übertragenen Sinn ein bisschen am Sonnenbädeln schön zu machen, alles. Aber nicht an der Front. Nicht dort, wo sie hingehören. Einfach so zurücklehnen. Gemütlich. Eigene Weg. Nicht dort, wo es Gott haben will. Wo wir vor ein paar Jahren pensioniert worden sind, haben wir uns entschlossen, ein Sabbatjahr zu machen. Wir haben es vorher sehr streng gehabt und dann haben wir gesagt, einfach ein Jahr nichts tun. Keine Verantwortung, kein Dienst, nichts. Und das ist herrlich, ein Jahr Ferien, einfach mit dem Camper durch Europa fahren. Das war ganz toll. Aber der Eifer für Gott ist verkaltet. Ich hätte jetzt Zeit gehabt, viel mehr Zeit, die Bibel zu lesen. Ich hätte mehr Zeit gehabt zum Beten, zum Zeit haben, einfach auf Gott zu hören, gute Bücher zu lesen. Ich hätte mehr Zeit gehabt und es ist weniger geworden. Kennt ihr das vielleicht von den Ferien? Habt ihr ja auch mehr Zeit, oder? Und dann habt ihr natürlich so richtig ausgiebig Zeit zum Bibel lesen, oder wie geht es bei euch? Und wo das Jahr rum war, und ich wieder angefangen habe, das zu tun, was mich Gott dazu gerufen hat, bin ich innerlich völlig aufgebrüht. Der Dienst hat mich beschenkt. Ich habe nicht für Gott etwas da, sondern im Dienst hat Gott für mich etwas da. Das ist normal für den Christen. Ein Mensch, der sich mit Gott auf den Weg gemacht hat, der sagt ja Gott, ich gehöre dir, ich will an diesem Platz sein, ich will dir dienen. Und oft ist es ja leider so, dass der Anfang dann auch bei manchem Christen die beste Zeit war. Und nachher wird man bequem und es geht langsam abwärts und es läuft nicht mehr, wie es eigentlich sieht. Und wir merken es nicht, der Dienst für Gott beschenkt mich, beschenkt uns am meisten selber. Das normale Christsein wird beschrieben an vielen Orten der Bibel. Ich zitiere Epheser 2, Vers 8 bis 10. Durch Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf Leistung, sodass sich niemand rühmen kann, denn wir sind Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, zu tun, was gut ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es, das Vorbereitete auszuführen. Vielleicht denkt jetzt jemand, das habe ich doch auch schon gehört. Ja, richtig, vor 14 Tagen hat Daniel darüber predigt. Das heisst zuerst mal, es sind nicht deine Werke. Es ist nicht, dass du so gut wärst, dass Gott dich angenommen hat. Das ist ganz und gar Gottes Werk. Er hat das vom Himmel her geschenkt. Und das hat er gemacht. Und du darfst dich freuen und du darfst das annehmen. Einfach das, was Jesus Christus für dich da hat. Das ist allein seine Sache. Und das hat er gemacht, weil er dich geliebt hat, weil er dich gern hat. Alles klar. Du musst gar nichts tun. Und dann hat Gott, mit dem, dass er dich neu gemacht hat, als Christ, hat er dir, eigentlich heisst es im Grundtext, er hat schon alles gemacht, wo du drin sollst leben. Also Gott hat das ganze Werk von deinem Leben schon gemacht und jetzt leb drin. Leb an seinem Platz. Füll das aus, was er eigentlich schon gemacht hat. Das ist deine Bestimmung. Das ist nicht irgendwie einfach eine Sache für extreme Leute wie Manales, wo jetzt da irgend so die Indianer gehen und Bütiker, die nächsten Sonntag da irgendwo auf Afrika gehen. Gott hat deinen Platz auch bestimmt. Ist ganz normal, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Sonst ist alles doch recht nur eine Sonntagstheorie. In vielen Gemeinden fehlt es an Leuten, die mitarbeiten. Und es gibt tausend Gründe, sich zu dispensieren und zu sagen, ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich bin jetzt halt sonst so am Anschlag und ich habe halt so meine Grenzen und so. Das kann es ja mal geben. Aber da geht etwas verloren. Wenn du nicht kannst für Gott im Einsatz sein, da geht etwas verloren für dich. Und vielleicht erklärt es, dass viele nicht weiterkommen. Dass es abwärts geht. Und ich denke, es ist schon das, was auch beim David, das zurücklehnen und sich bequem machen, das ist es einfach nicht. Das ist es nicht vor Gott. Und dann ist die Frage, ja, was hat denn Gott eigentlich für mich schon gemacht, dass ich drin lebe? Weißt du? Weißt du für dich? Wo bist du dran? Nochmal. Gott beschenkt mich am meisten, indem ich den Dienst tue, den er will. Meinen Platz ausfüllen. Ist einfach schön. Auch wenn es manchmal noch hart ist, Arbeit gibt. Wo Jesus mit seinen Leuten unterwegs war, hat er mal plötzlich etwas Krasses gesagt. Lukas 10, Vers 3, folgende lesen wir. Und dann im Vers 17 ergänzt es. Plötzlich sagt er, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe. Grüßt niemanden unterwegs, also lehnt keinen Schwatz ab. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sprecht zuerst, Friede sei diesem Haus. Und so weiter. Verrückt. Wie ein Schaf in ein Rudel von Wölfen. Wisst ihr, was da passiert? So schickt Jesus seine Leute. Das ist eigentlich fahrlässig, oder? Sie sollen nichts an Vorsorge treffen, nichts mitnehmen und sollen sich nicht aufhalten lassen, einfach auf dem Weg. Jesus schickt sie. Ist das Wichtigste, alles andere. Kann man das überhaupt so nur vertrauen, so einfach auf Gott setzen? Funktioniert das? Vers 17. Die 72 oder 70, je nach Übersetzung, kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, sogar die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er sagte zu ihnen, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zuerst mal sagt Jesus, wir werden das nochmal sehen, also das Grosse ist es sowieso noch nichts. Das Grosse Fest, die grosse Musik wird dann mal in der Zukunft gespielt. Jetzt üben wir noch ein bisschen. Und dann holt er es ab und sagt, ihr staunet jetzt, weil ihr plötzlich mit dabei gewesen seid, wie Gott das Werk tut. Ist aber normal. Da erlebst du Gott live. Da bist du dabei, wenn Gott sein Werk macht. Ist normal. Ich habe ihn ja geschickt. Darum bin ich auch mit euch. Darum habt ihr das erlebt. Sie waren total auf Gott angewiesen und haben es erlebt. Es funktioniert. Es ist schon sehr lang her, als ich noch in der Jugendarbeit geschafft habe. Da haben wir einen riesigen Kongress in Essen, in Deutschland, mit etwa 20'000 jungen Leuten. Das Thema war, wie können wir glaubwürdig Zeugen sein von Jesus, also glaubwürdig mit Menschen darüber reden, Gottes Liebe weitergeben und so weiter. Und da haben wir, ich habe auch so eine Seminargruppe geleitet, haben wir das Tag für Tag seminarmässig miteinander besprochen, geübt und so weiter. Und dann plötzlich hat es geheißen, so, jetzt los, jetzt gehen wir mal. Und wir haben so zuteilt bekommen, die verschiedenen Gebiete von Essen. Und wir sind losgefahren, ich auch mit meiner Gruppe, da irgendwie mit dem Tram in eine Gegend, um mit den Menschen über Jesus zu reden. Um das einmal zu machen, was wir Theorie hatten. Es war noch interessant, auch für mich, den Leuten zu sagen, warum dass ich als Schweizer, man hört mir das ja an, warum dass ich als Schweizer jetzt mit ihnen zu essen über Gott reden will. Und dann haben wir uns getroffen für den Rückweg. Und das hat mich schon beeindruckt, da ist mir geblieben. Da waren zwei junge Frauen im Tram, sind wir dort gestanden und dann haben sie erzählt. Sie haben gesagt, beim Hinfahren, und ich habe das auch angesehen, beim Hinfahren haben wir dann gesagt, machen wir nicht. Wir hocken in einen Beiz, trinken einen Kaffee und nach diesen zwei Stunden, oder wie viel das waren, gehen wir wieder zurück und fahren heim. Haben sie gemacht. Da sind sie irgendwo im Restaurant gehockt und haben etwas getrunken. Und da sitzt ein junger Mann zu ihnen her, kann es ja geben bei zwei jungen Frauen, und fängt an zu reden. Über was? Über Jesus. Vielleicht hat er sie gefragt, was macht ihr da und so. Jedenfalls haben sie genau das gemacht, was sie eigentlich nicht wollten machen. Und sie haben da das Beste gegeben, aber es war nicht gut genug. Da hat sie total fertig gemacht. Sie waren im weit unterlegen, totaler Misserfolg. Sie haben zwar probiert, mitzuhalten, zu diskutieren. Und so ist die Zeit um und sie haben sich verabschiedet. Und jetzt sind sie da im Tram. Und wisst ihr was? Die haben geschwärmt und gesagt, wenn wir heimkommen, machen wir das wieder. Mit den Menschen gehen über Jesus reden. Die haben keinen Erfolg gehabt. Die haben eigentlich eher Schwieriges erlebt. Aber sie haben Gott erlebt und was das macht mit ihnen, wenn sie das machen, was sie sehen. Sie haben das total begeisternd als Aufsteller erlebt, obwohl es keine menschlichen Gründe gibt dazu. Und so ist das immer wieder. Wenn ich etwas gebe für Gott, wenn ich dort bin, wo er mich haben will, dann erlebe ich Gott. Und das ist schlicht mehr, als ob du Erfolg oder Misserfolg hast. Das muss man erlebt haben. Das darf nicht Theorie bleiben. Im Dienst für Gott entfalte ich mich eigentlich erst als Christ. Ich werde reich, ich komme Anteil über an dem, was er tut. Wir haben manchmal so die komische Vorstellung, dass Gott uns wie plagen möchte und jetzt auch noch etwas von uns will und so weiter. Der will uns in sein Werk einbeziehen und miterleben lassen, was er tut. Er hat ja schon alles gemacht und vorbereitet. Und jetzt will er, dass wir da drin auch leben. Wir können doch Gott gar nichts schenken. Der Petrus hat sich das mal so überlegt. Wir lesen es in Markus 10, Vers 28 bis 31. Petrus hat ja ein Geschäft gehabt, eine Fischerei dort am See Genezareth. Und er hat Angestellte gehabt. Er hat auch eine Frau gehabt, ein Kind, das wissen wir nicht. Und dann sagt er mal plötzlich, du Jesus, wir haben das alles verloren, er hat sie erlebt. Gott, Jesus ist zu ihm gekommen, hat gesagt, komm, folg mir nach. Und hat alles stehen und liegen lassen. Du, wir haben alles verloren, Jesus, so im Hinterkopf. Was wird uns dafür? Was bringt mir das? Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der Haus oder Brüder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt, in dieser Zeit, alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz, wenn auch mitten unter Verfolgung. Und in der künftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Wieder das Gleiche. Musik spielt erst mal dann. Aber jetzt üben wir noch. Ist aber auch schon schön. Und dann sagt er, reden wir jetzt mal von dieser Welt da. 100-mal mehr. Du kannst für Gott nichts geben, wo er dir nicht 100-mal mehr zurückgibt. Ehrlich, übertreibt da Jesus nicht. 100-mal mehr. Häuser, Besitz und alles zusammen. Krass, oder? Auf den ersten Blick scheinen wir manchmal Verlierer zu sein. Und er sagt ja da auch, wenn auch mitten unter Verfolgung, gerade jetzt, während wir hier zusammen sind, sind Hunderttausende von Christen im Gefängnis, werden gefoltert, leiden und sie werden das erleben. Weil Gott dazu steht. Schon jetzt in dieser Welt 100-mal mehr. 100-mal mehr. Oder weniger, wenn wir nicht dabei sind, bei dem, was Gott wirkt. Ich war etwa 18, als Gott mir so in den Weg gestanden ist und gesagt hat, stopp, vergiss alles, was du geplant hast, meine Vorstellung, ich war in der Ausbildung, in der Elektronik, vergiss das alles und mach Theologiestudium. Aber wirklich das Hinterletzte für mich. Das Letzte, was ich mir auch vorstellen konnte. Jetzt müsste es ja sein, 100-mal mehr, oder? Jetzt ist es gelaufen, jetzt schaue ich zurück und kann überlegen, ja, was ist es gewesen. Ich muss sagen, ich will nie anders. Ich will nie anders. Dann überlege ich mir, mein Leben wäre 100-mal weniger gewesen, wenn ich meinen Weg gegangen wäre. Das wäre ein ärmliches Leben gewesen. Und ich habe so Leute kennengelernt, die haben zwar mehr Geld verdient als ich, die haben vielleicht mehr Ehr gehabt, sind vielleicht in einer Geschäftsleitung gewesen, 100-mal weniger. Sie haben es nicht gefunden. Ich will es nie anders. Ich bin bei Jesus reich geworden. Aber wie soll es denn gehen? Wie soll ich erstens mal meinen Platz finden und was ist mein Dienst, den Gott für mich hat, ist ja nicht immer so einfach. Aber es ist auch nicht so schwierig. Es ist ein Petrus, der in seinem ersten Brief schreibt, Kapitel 4, Vers 10. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Oder die, die den Luthertext ein bisschen im Ohr haben. Jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der verschiedenen Gaben Gottes. Also, du musst nicht etwas machen, was du nicht kannst, sondern mach einfach das, was Gott dir gegeben hat und was du kannst. Gott verlangt nicht mehr, als er uns vorher gegeben hat. Ja, wir sind ja ziemlich klein und hilflos auf die Welt gekommen. Nicht einmal Kleider haben wir angehabt. Und alles, was du hast, hast du geschenkt. Und dann sagt Gott, hey, toll, freue mich mit dir, aber jetzt mach etwas damit. Wir haben ja nichts aus uns. Also die mit dem, mit deinen Gaben vielleicht, mit dem, was du eben hast. Und da möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen mithelfen beim Nachdenken, was das könnte sein, konkret, und wie das könnte gehen. Es gibt ein paar allgemeine Aufträge, die Gott den Christen mitgegeben hat. Zum Beispiel sollen wir seine Liebe weitergeben. Einfach das, was wir erlebt haben, dass die Leute sehen, wie das ist. Sie sehen es dann auch uns, weil wir die Art von Gott haben. So sollen wir die Liebe von Gott in die Welt tragen. Ist ein allgemeiner Auftrag. Gilt so allen. Aber Vielleicht hast du ganz besonders diese Gabe. Du tust gern andere bewirten, bist gastfreundlich, machst anderen etwas lieb, beißest auf die Zähne, wenn es auch lange Zeit und Energie braucht. Du hast wirklich diese Begabung, ist einfach fürs Leben gern. Du wirst nie da vorne stehen im Vortrag halten, nie. Du hast diese Gabe nicht, aber du hast eine andere Gabe. Dann mach sie. Dann ist das dein Platz, mach's. Oder vielleicht, und das ist der zweite Auftrag, den Gott uns gibt, erzählen Sie weiter, was Sie mit Gott erlebt haben. Einfach grossartig. Einfach stark. Ich bin da kein Held. Ich habe mich schon oft geschämt, Gelegenheiten verpasst. Ich musste Gott um Vergebung bitten. Hindert mich nicht daran, ihm zu sagen, aber morgen möchte ich es dann wieder besser machen. Aber vielleicht hast du die Gabe. Dein Herz brennt, du hast immer etwas zum Verteilen bei dir. Du kannst auch gut mit den Leuten reden, hast schon erlebt, wie andere zu Jesus gefunden haben. Du hast die Gabe. Statistisch gesehen sind es etwa 10% der Christen, die speziell diese Gabe haben. Die haben die Gabe. Und wenn du die hast, dann mach bitte nichts anderes im Vordergrund, sondern mach das. Dann ist das dein Platz und du wirst Gott erleben. Und dann hat die vielen Dienste, die es da braucht in einer Gemeinde. Fängt ja bei der Babybetreuung und bis hin zu den Senioren. Alle Menschengruppen bräuchten Menschen, die dienen. Schön, oder? Und wo bist du? Oder das Haus? Auch da braucht es solche, die alles so schön wieder machen. Oder organisieren. Hast du Gaben? Dann mach's. Und dann kann es ganz weitergehen. Zum Beispiel das Thema Gebet. Sei das nun allein oder in der Gruppe, in der Gemeinde, im Hauskreis oder wo auch immer. Ich habe gemerkt, wenn es ums Beten geht, so verschwört sich alles dagegen. Wenn ich zu Abend im Sinn habe, ins Gebet zu gehen, dann habe ich ganz sicher Kopfweh. Es stinkt mir einen Weg, ich möchte lieber ein bisschen auf dem Sofa hinterher liegen. Und einfach alles ist dagegen. Wenn ich mir mal Zeit rausnehme zum Beten, unter dem Tag, dann läutet sicher das Telefon, es kommt mir das noch in den Sinn und so weiter. Alles will mich vom Gebet abhalten. Einfach weil es so stark ist. Weil sich da etwas bewegt. Aber mach's. Ich denke gerade viele auch Leute, die vielleicht krank sind, vielleicht älter sind. Oder es gibt auch Leute, die vorige Zeit haben, die nicht wissen, was machen in der Zeit. Dann bett. Was hat sich im Reich von Gott schon alles, ich könnte Beispiel erzählen, bewegt von Leuten, die dranbleiben sind und bettet haben. Und es ist passiert. Ist vielleicht dein Job? Dann ist dein Platz, dann mach's. Du wirst erleben, wie Gott dich beschenkt. Oder vielleicht ist es auch etwas anderes. Sind es nicht nur ein Manales oder Bütikers? Vielleicht steht dir plötzlich im besten Alter Gott in den Weg und sagt, ich will dich. Oder vielleicht stehst du kurz vor der Pensionierung. Es gibt Missionsgesellschaften, die immer mehr mit solchen rüstigen Rentnern arbeiten, weil es keine anderen mehr überkommen. Dann mach's. Hat Gott einfach deine blanke Unterschrift, was er immer sagt oder wo er immer führt? Du machst es. Einfach weil du willst, um alles in der Welt an dem Platz sein, wo Gott dich haben will. Und nicht zuletzt, und das sage ich fröhlich und mit voller Überzeugung, wir können auch Gott mit unserem Geld dienen. Wie habe ich es denn verdient, dass ich im reichsten oder zweitreichsten Land der Welt lebe? Also ich habe nichts dafür, dass ich nicht in Afrika geboren bin. Und alles, was ich habe, vielleicht habe ich können erben, vielleicht habe ich Begabung gehabt mit einem Geschäft, vielleicht habe ich Gaben, die ich gut verdiene und so weiter. Wenn Gott dir viel gibt, ich finde das toll, dass wir in diesem Land können leben. Ich finde toll, dass wir so viel haben. Und ich finde toll, dass wir so viel machen können mit dem vielen, was wir haben. Du kannst Gott nichts schenken. Ich habe das vielleicht gerade an dem Punkt am allerdeutlichsten in meinem Leben erlebt. Dass Gott erlebbar ist. Gerade an dem Punkt. Vielleicht fast am deutlichsten, wenn man es nachzählen kann. Einfach stark. Ich denke, es ist gut, wenn sich jedes überlegt, wer bei mir wieder mal etwas Neues dran. Wo bin ich hintergelehnt? Wo bin ich müde geworden? Bequem geworden? Wer etwas Neues dran? Dass wir nicht den Weg vom David gehen, wo es immer mehr bergab geht. Kann es doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass der Höhepunkt vielleicht in deinem Leben der Anfang war und jetzt nicht mehr weitergeht. Darf doch nicht sein. Und dann ist es gut, wenn wir den alten Tram vielleicht einmal verlönden, uns einen Schub geben, einmal etwas Neues wagen. Einfach 100-mal mehr. Oder eben, wenn nicht, dann halt 100-mal weniger. Jesus verspricht es und er übertreibt nicht.